Entmutigt war wohl jeder schon mal, aber konkretes Wissen, wie man Faktoren oder Verursacher von Entmutigungen durchschaut, ist vermutlich weniger bekannt. Und um genau das zu ändern, lädt sie Leon Bichler von Radio Horeb aus München nun ein zum Vortrag des mehrfachen Familienvaters, Theologen und Gebetshausgründer aus Augsburg, Dr. Johannes Hartl, zum Thema Nein zur Entmutigung. Ich wünsche Ihnen geistlichen Gewinn dabei.
Wenn du den Läufer im Stadion siehst, wenn du den Sportler auf dem Feld siehst, der gewinnt, der auf der Zielgeraden ist, dann gewinnt er nur deswegen, weil er unzählige Male vorher, tausende Male vorher, wenn keiner zugeschaut hat, schon einen anderen Sieg erfolgreich errungen hat. Die eine Sache ist der äußere Sieg, das ist das, was Menschen sehen können, was praktisch Erfolg ist oder wo irgendwas zur Fülle kommt, wo einer wirklich sich durchgekämpft hat und endlich an der Spitze ankommt. Und das andere sind tausende von kleinen Kämpfen und kleinen verborgenen Siegen, die eher mit dem Inneren zu tun haben. Und ich habe den Eindruck, dass uns das Leben eine Reihe von inneren Kämpfen und inneren Auseinandersetzungen zumutet, in denen es gilt, einfach stark zu werden, in denen es gilt, stark zu kämpfen. Und über das möchte ich heute Abend sprechen, weil jeder von euch kennt das, Leute in deiner Umgebung kennen das, die dringend ein Wort der Erklärung und der Ermahnung manchmal auch und der Ermutigung brauchen. Es gibt auch in diesen biblischen Gestalten, die wunderbaren Gestalten, die Bibel uns berichtet, gibt es kaum einen großen Helden, kaum eine bedeutsame Persönlichkeit, die mit diesem Feind nichts zu tun hatte, von dem ich euch heute Abend berichten möchte. Die vielleicht interessanteste Person dazu oder die Person, wo man das am deutlichsten sieht, die heißt Elia. Okay? Und das, was Elia sagt, dieser Satz kommt vielleicht auch dem einen oder anderen von euch bekannt vor. Und zwar lesen wir, dass der Elia in die Wüste geht. Er ging eine Tagreise weit in die Wüste hinein. Dort setzte er sich unter einen Ginsterstrauch und wünschte sich den Tod. Alles klar. Was wünschst du dir zu Weihnachten? Den Tod. Okay. Er sagte, nun ist es genug, Herr, nimm mein Leben, denn ich bin nicht besser als meine Väter. Ich weiß nicht, so poetisch hättest du das vielleicht nicht gesagt, aber kennst du das Gefühl, du denkst, okay, jetzt ist alles vorbei, warum lebe ich überhaupt noch? Am besten wäre es schon zu sterben. Und dann sowas, ich bin ja auch nicht besser als die anderen. Ich bin ja so ein Versager. Und diese Stimme, die zu ihm spricht, diese Welle, die ihn überschwappt, die nenne ich jetzt mal, oder die nennt man auch allgemein häufig Entmutigung. Entmutigung. Also er ist auf einmal von einem Gefühl überwältigt, dass eigentlich alles keinen Sinn mehr macht, auch das Leben keinen Sinn mehr macht, auch er selber eigentlich gar nichts ist, der total Schlechte und sowas. Und ein paar Verse weiter sagt er dann, ist auch interessant, er sagt, mit leidenschaftlichem Eifer bin ich für den Herrn, den Gott der Heere, eingetreten, weil die Israeliten deinen Bund verlassen haben. Ich allein bin übrig geblieben und nun trachten sie mir nach dem Leben. Also keiner mehr übrig geblieben, es bringt alles nichts mehr und mein Leben ist in Gefahr. Weißt du, was das Interessante ist? Das Interessante ist, dass diese Geschichte hier, die kommt direkt nach dem größten Erfolg, den der Elia je hatte. Die von euch, die da nicht so informiert sind mit dieser Geschichte, es läuft drauf raus, dass es einen großen Showdown gibt. Da gibt es die Priester vom Baal und dann gibt es die Priester Gottes und dann beide beten und dann sagen sie so, bei wem das Feuer fällt, das ist der echte Gott und so. Und dann fällt das Feuer auf das Opfer von Elia und alle sehen, dass Gott der Einzige ist. Eigentlich ist es der totale Sieg, eigentlich ist es der Tag vom absoluten Triumph und es ist erstaunlich. Ein Tag später, es passiert eigentlich nur ganz wenig, nämlich die Königin von dem Land, das ist die Isabel, die sagt, hey, ich bring dich um. Okay? Und auf einmal stürzt alles über ihm zusammen. Er hat geeifert, was für ein starker Prophet des Herrn. Alles stürzt zusammen. Das ist interessant. Manchmal nach den größten Erfolgen, wo du dich aber vielleicht ein bisschen zu sehr verausgabt hast, ein ganz kleiner Moment, zack, und auf einmal trifft dich etwas aus dem Hinterhalt. Und das etwas, was dich trifft, nenne ich Entmutigung. Und dann sagt er eben diesen Satz, schau mal her, ich bin als Einziger noch übrig. Das ist interessant, das stimmt überhaupt nicht, weil einen Tag zuvor hat das ganze Volk gerufen, der Herr allein ist Gott. Also es stimmt gar nicht. Aber irgendwie verliert er die Perspektive. Es ist, als würde er nicht mehr klar sehen können. Und dieses nicht mehr klar sehen können, ihr Lieben, ist eigentlich genau das, was Entmutigung bewirkt. Entmutigung bewirkt, dass du irgendwie keine klare Perspektive mehr hast. Und was der auch nicht mehr sieht, ist eigentlich seine vergangenen Erfolge. Das ist ja unglaublich. Ein Tag zuvor ist der größte Erfolg, am nächsten Tag, alles ist vergeblich, es bringt nichts, ich werde gleich sterben und ich bin der Einzige, der übrig ist. Das heißt, er hat eigentlich auch keine Erinnerung mehr und all das kommt durch Entmutigung. Jetzt, was ist denn Entmutigung? Das klingt ja ein bisschen so harmlos, das klingt wie, ja, mal, jeder ist mal schlecht drauf. Der Paulus vergleicht einmal so unser geistliches Leben mit einem Kampf und er sagt, es ist wie, als hättest du eine Rüstung an. Und diese Rüstung oder was du alles hast, Helm und solche, das hat alles unterschiedliche Funktionen. Und dann sagt er an einer Stelle, es gibt auch ein Schild. Und dann, interessant, er sagt, mit diesem Schild könnt ihr die feurigen Geschosse des Feindes auslöschen, die feurigen Geschosse. Also, erstmal zum Verständnis her. Wir machen jetzt ein bisschen so Grundlagenforschung. Ja? Der Mensch besteht ja aus dem Körper. Das ist den meisten von euch schon mal aufgefallen. Ja? Spätestens, wenn du Hunger hast oder wenn man sich zwickt und so. Und du kannst auf der körperlichen Ebene kannst du angegriffen werden, wenn dich jemand boxt. Ja? Das merkst du dann. So, dann wissen die meisten Menschen auch, dass wir aber auch Emotionen haben. Ja, jemand kann dich auch emotional, jemand, vielleicht tut er dir nicht körperlich weh, aber er verletzt dich emotional. So, jetzt gibt es aber nicht nur das, sondern der Mensch ist mehr, also auch Tiere haben Gefühle bis zum gewissen Level und Tiere haben einen Körper. Menschen sind als einziges Wesen so, dass sie sagen irgendwie moralisch richtig und falsch oder dass sie einen Sinn für Gott haben, dass sie Fragen stellen, wie ist es mit Leben nach dem Tod? Und diese Dimension vom Mensch, die nennen wir jetzt mal Geist. Und man kann den Menschen, der ist natürlich eine Einheit aus Körper, Seele und Geist, aber man kann den betrachten hinsichtlich seiner körperlichen Dimension, ist er groß, klein, dick, dünn, hinsichtlich seiner emotionalen, seiner seelischen, also keine Ahnung, ist er ein aufbrausendes Temperament oder ein ruhiger. Und es gibt aber auch den Geist des Menschen. Ich male das mal hin, so wie ein Dreieck. Okay, das ist so Körper, Seele und dann gibt es den Geist. Also manche Leute wissen gar nicht, dass sie so einen haben. Ja? So, und weißt du, was Entmutigung ist? Entmutigung ist ein feuriger Pfeil und zwar genau hierhin. Das ist interessant, ein feuriger Pfeil, ein Brandpfeil, der bewirkt das, was zum Brennen eben anfängt und da entsteht Qualm und da ist alles durcheinander. Und ein Pfeil ist immer was, wie soll man sagen, was Gelenktes. Okay? Es gibt Waffen, die sind ungelenkt. Du haust einfach mal drauf, raus. Ja? Aber ein Pfeil wird gezielt. Und wohin zielt ein Bogenschütze einen Pfeil? Natürlich auf einen verletzlichen Punkt, auf einen Punkt, der ungeschützt ist und einen Punkt, der wichtig ist. Du schießt nicht irgendwo in ein Gebüsch rein, wo es gar nicht wichtig ist. Jetzt mache ich das weg, sonst schalte ich da die ganze Zeit hin. So. Sondern du schießt irgendwo hin, wo ein Impact ist, wo was passiert. Und du musst wissen, dass es auch in der geistlichen Welt so etwas gibt. Und die Wirkung von Entmutigung ist in etwa diese hier. Okay? Entmutigung hat eine vernebelnde Wirkung und zwar auf deinen Geist. Übrigens nicht nur Entmutigung, Sünde auch. Ja? Also wenn du Sachen machst, die einfach komplett daneben sind, dann verlierst du deine Fähigkeit zu unterscheiden, was richtig und falsch ist. Und du wirst irgendwie benebelt. Ganz viele Leute sind auch so. Aber auch wenn du dich bemühst, hey, ich will echt ein Mensch sein, der gut lebt und der mit Jesus lebt und alles, es kann durch Entmutigung, dadurch, dass ein Pfeil von Entmutigung dich getroffen haben, es kann da sowas wie so ein Nebel draufkommen, dass du nicht mehr klar sehen kannst. Jetzt nicht falsch verstehen, du bist deswegen noch genauso intellektuell, also noch genauso intelligent oder wenig intelligent, wie auch immer. So, und körperlich auch, also dir geht es nicht deswegen körperlich schlecht. Das heißt, das sind nicht Leute, die jetzt irgendwie gestört werden oder sowas, aber wir verlieren die Fähigkeit, Sachen geistlich einzuschätzen. Und deswegen habe ich eine Leidenschaft, mit euch das Thema von Entmutigung anzuschauen, denn ich habe den Eindruck, Entmutigung, das ist so, wir spielen so wie, das ist völlig normal, jeder hat mal einen schlechten Tag, aber das ist nicht, wovon ich spreche. Das ist nicht, wovon ich spreche, hat mal einen schlechten Tag. Elia, der an einem Tag der totale Glaubensheld ist, am nächsten Tag sterben will, ist ein bisschen mehr. Was es aber auch nicht ist, ist eine Depression. Also ich spreche nicht davon, dass jemand schwermütig ist oder eine depressive Phase hat, was übrigens ganz vielen Menschen passiert und ein Stück weit normal ist und einfach Teil von dem ist, wie Menschen seelisch sind, viele. Aber Entmutigung ist was anderes. Entmutigung ist was, eigentlich gibt es gar keine große äußere Ursache, erstens. Zweitens, du bist eigentlich nicht ein grundsätzlich mutloser Typ, und es kommt aber auf einmal daher. Also ein bisschen die Definition, die ich gegeben habe, ist, eine Entmutigung ist ein plötzlicher, irrationaler und unspezifischer Verlust von Perspektive. Nochmal, es ist ein plötzlicher, also nicht, du bist eh grundsätzlich immer schlecht drauf, sondern ein plötzlicher und dann ein irrationaler. Das heißt, eigentlich hat sich äußerlich gar nicht so viel verändert, aber auf einmal ist alles dunkel. Ja? Und es ist ein unspezifischer, das heißt, du kannst gar nicht genau sagen, das ist das Problem. Du kannst gar nicht sagen, hey, das ist, weil da, weiß ich nicht, da war einer böse zu mir und so weiter, sondern es ist unspezifisch. Auf einmal da und es ist ein Verlust von Perspektive. Du hast den Eindruck, wie, was vorher so klar war, ist mir nicht mehr klar. Und du bist auf einmal nur noch im Reagieren und du bist auf einmal in einem Nebel und du hast fast keine Erinnerung mehr. Was war denn das, was mich gestern noch so angetrieben hat? Und auf einmal fühlst du dich total alleine. Du hast auch gar keine Erinnerung mehr an andere Leute, die dir helfen könnten. Du fühlst dich wie der letzte Mohikaner und irgendwie überhaupt keine Perspektive mehr. Das, mein lieber Freund, ist mehr als nur ein bisschen schlecht drauf sein. Das ist ein gezielter Angriff auf dich. Es gilt aber, den zu überwinden. Jeder Sportler kennt das tausendfach. Jeder Erfinder kennt das. So lustig, U2, die jetzt schon die größte und berühmteste Rockband der Welt, die erste Plattenfirma, die angeschrieben haben, das war irgendwie 1979 oder 80, haben zurückgeschrieben, sorry, sie haben eigentlich kein Talent. So in der Popindustrie ist einfach, ist kein Platz für sie. Tja, blöde Plattenfirma. Aber jeder Musiker kennt das, dass er kämpfen musst du irgendwann mit Gegenwind und mit Entmutigung, und genau das Gleiche gibt es auch im Geistlichen. Ich möchte es heute Abend mit euch anschauen, speziell anhand von einer Geschichte, und die handelt zur Zeit des Wiederaufbaus von Jerusalem. Kurz geschichtlich, die Neubabylonier sind ein paar Jahre vor 600 vor Christus, nach 600 vor Christus, sind nach Jerusalem gezogen, haben alles platt gemacht und haben einen großen Teil der Bevölkerung verschleppt nach Babylon, also so ins heutige Irak, Iran, diese Gegend. Und nach 70 Jahren begann die erste Welle, dass man angefangen hat, Jerusalem wieder aufzubauen. Das ist historisch tatsächlich so, kann man in Ausgrabungen auch anschauen. Und einer dieser führenden Männer, der da eine Rolle spielte, hieß Nehemia. Und Nehemia war eigentlich als Beamter am Königshof von Babel, und es ist ganz rührend, er hört, dass die Stadt Jerusalem in Schutt und Asche liegt und dass die Tore selbst kaputt sind, und ihn betrübt es zutiefst. Und er erbittet sich vom König die Erlaubnis, dorthin zu gehen. Der König sagt, alles klar, darfst nach Jerusalem gehen und die Stadtmauer wieder aufbauen. Ich habe sogar einen Teil der Mauer von Nehemia im Original in der Ausgrabung schon gesehen in Jerusalem. Man kann es historisch nachweisen. Und der Nehemia geht hin, und es ist was Interessantes, was passiert. Ich möchte euch mal kurz vorlesen aus dieser Stelle. Der Nehemia geht um die Stadt rum und sieht, wow, ist alles kaputt, alles zertrümmert. Und dann sagt er zu den Bewohnern, hey, das kann nicht so bleiben. Er sagt, jetzt aber, sagte ich zu ihnen, ihr seht selbst, in welchem Elend wir leben. Jerusalem liegt in Trümmern und seine Tore sind abgebrannt. Gehen wir daran und bauen wir die Mauern Jerusalems wieder auf, so machen wir unserer Schande ein Ende. Dann berichtete ich ihnen, wie die Hand meines Gottes so gütig über mir gewesen war und was der König mir zugesagte. Und dann sagten sie alle, ja, wir wollen ans Werk gehen und bauen, und sie nahmen die gute Sache in die Hand. Nächster Satz. Als aber Sanballat, der Horoniter, Tobia, der Knecht von Ammon, und der Araber Geshem davon hörten, verspotteten sie uns und sagten verächtlich, was soll das, was ihr da macht? Wollt ihr euch etwa gegen den König auflehnen? Sehr interessant. Sanballat der Horoniter, Amon der Araber, der Araber Geshem und Tobia der Knecht von Amon. Weißt du, wer das ist? Nee, ich weiß auch nicht, genau. Hinz und Kunz, Kreti und Pleti. Keine Ahnung, hast du noch nie von denen gehört? Es ist echt interessant. Da liegt Jerusalem seit 70 Jahren in Trümmern und keinen kümmert's. Und dann kommt einer und sagt, hey, lass uns mal die Stadt mal wieder aufbauen. Und auf einmal kommen sie aus ihren Löchern gekrochen. Du hast noch nie von ihnen gehört. Aber so egal, was es ist, wir sind mal dagegen erstmal. Und das ist interessant. Denn es ist tatsächlich so, schau mal her, das ist eine zerstörte Stadtmauer. Und solange alle sagen, wow, so eine zerstörte Stadtmauer, kann man nichts ändern, solange gibt es auch kein Problem. Aber sobald einer aufsteht und sagt, wart mal, das ist doch die Stadtmauer von Jerusalem, die sollten wir doch aufbauen, auf einmal bekommt er Gegenwind. Und das, ihr Lieben, müsst ihr verstehen. Jemand, der den Status quo sieht, also das, wie es jetzt ist, und sagt, es muss sich ändern, wird Gegenwind bekommen. Jeder.
Sie hören den Kurs Null auf Radio Horeb und jetzt geht's bei uns weiter zum Vortrag des Gebetshausgründers und Theologen aus Augsburg, Dr. Johannes Hartl, zum Thema Nein zur Entmutigung.
Wenn du eine kleine graue Maus bist in einem Meer von anderen grauen Mäusern, ja, wenn du ein Schiffchen bist, das mit im Strom schwimmt, sorry, dann wird keiner dich anfeinden. Aber allein deshalb, müssen wir gut verstehen, allein weil du was ändern willst, werden manche Leute dich hassen. Das müssen doch gar keine Argumente sein. Und Leute, von denen du noch nie gehört hast, Amon und Geshom und die sonst, wie sie alle heißen, kommen aus ihren Ecken hervorgekrochen. Der Kurt Tucholsky hat, es trifft nicht nur für Deutsche zu, aber über uns Deutsche hat der Kurt Tucholsky ja was Wunderschönes zu dem Thema gesagt. Er hat gesagt, und wenn der Deutsche auch sonst gar nichts mehr hat, eins hat er immer noch, Bedenken. Ja, so, schon was Wahres dran. Aber du musst, zur Entmutigung, jeder, der den Status quo sieht, nicht die Band meine ich, sondern das Status quo sieht und ihn verändern will. Ich behaupte, jeder, der den Status quo sieht, das wie es jetzt ist und was verändern will, wird früher oder später mit dem Thema Entmutigung zu tun haben. Das ist einfach, das ist wie ein Gesetz, es gibt wie so eine Gravitation, also alles muss so bleiben, wie es ist und so. Wenn einer aufsteht und sagt, nee, warte mal, das ist nicht okay, so wie es ist. Es ist wie, als hätten alle sich insgeheim verbündet, zu sagen, wenn einer den Kopf ein bisschen über die Menge empor streckt, dann wird er, im Ernst, es gibt diese Dynamiken. Und es ist auch nicht so tragisch, du musst nur wissen, wie du damit umgehen sollst, denn tatsächlich ist es so, dass das Reich Gottes, wenn Jesus über das Reich Gottes spricht, spricht er von einer Situation der Auseinandersetzung. Also er sagt, das Licht der Welt, das heißt, um das Licht drum ist es dunkel. Okay? Er sagt irgendwie, ihr seid ein wenig Sauerteig, wird unter ein großes Trog Mehl gemischt. Das heißt, der große Trog Mehl ist irgendwie anders drauf als der Sauerteig. Also es gibt eine Auseinandersetzung, es gibt einen Konflikt. Und du musst eines sehr wichtig, sehr klar wissen, ich sage das zu allen sehr, sehr, sehr sensiblen Menschen von euch. Je emotional sensibler du bist, desto empfänglicher bist du für so etwas. Ja? Und das Problem ist, dass wir manchmal meinen, dass allein im Aufschnappen von Strömungen, dass das schon besonders geisterfüllt oder gar prophetisch sei. Dem ist nicht so. Ist nicht so. Wenn du sehr wache Antennen hast, das ist Fluch und Segen zugleich. Aber es ist umso wichtiger zu lernen, zu überwinden. Also das Aufschnappen können ist schon sehr, sehr, sehr gut. Das bedeutet besser, als manche Leute checken gar nicht, was abgeht. Aber nur immer checken, was abgeht, reicht auch nicht. Wirklich, es gibt Menschen, die so viel checken, was abgeht, dass sie ständig Depri sind. Weil sie, oh, da ist so eine schlechte Stimmung und da ist das und in der Welt, da ist so viel Angst und da ist so eine schlechte Atmosphäre in der Stadt. Jo, ich weiß, aber man nennt es halt Welt. Also so, ja, aber wir sind tatsächlich in diese Kampfsituation reingestellt und also das Umfeld ist also immer potenziell entmutigend, ja? Also es ist immer so, das Umfeld springt dir nicht entgegen mit Mut, ja, und toll, sondern irgendwie das Reich Gottes breitet sich von innen nach außen aus. Das bedeutet nicht, dass es von außen, dass du es abpflücken kannst, weil überall wächst es schon. Manchmal erwarten wir das, dass du es überall schon aufspüren kannst. Aber es ist an uns, wie Nehemia zu sagen, warte mal, die Mauer ist zerstört, das kann nicht sein. Auf, lass uns die umbauen, lass uns die aufbauen, die Stadt. Und er muss dann aber lernen, umzugehen mit diesen Widerständen, die kommen. Und die werden wir uns genauer anschauen. Du musst wissen, diese Widersacher oder diese Angriffe werden kommen. Und ich habe noch eine schlechte Nachricht für dich. Sie werden größer entsprechend deiner wachsenden Berufung. Ja, das ist wie in jedem guten Computerspiel. Ja, die großen Viecher werden in jedem Level größer, dafür hast du auch größere Kanonen. So läuft es im Computerspiel. Und so ist es im Leben auch. Also wir wachsen. Tatsächlich, du kannst rückschließen von dem Level von Widerstand, was du bekommst, kannst du rückschließen, wie bedeutsam die Situation ist, in die du gestellt bist. Und Rückzug ist keine Option, sondern die Option ist einfach nur zu lernen, wie kann ich damit standhalten, wie kann ich wachsen. Das Wunderbare ist, der Nehemia, der hat wirklich einen Auftrag von seinem König. Okay? Und all die Kritiker und Leute, die aus ihren Löchern gekrochen kommen, die können eigentlich nichts dagegen tun, die können nur labern. Und genauso ist es bei uns auch. Das Mandat, das du trägst von Gott her, ist eigentlich unbesiegbar. Und der Kampf geht nicht drum, wird die Mauer wirklich gebaut oder nicht. Weil es ist eh klar, das ist ein königlicher Erlass, dass das passiert. Es ist einfach nur die Frage, was wirst du glauben? Wirst du dich ablenken lassen? Wirst du dich groß aufregen? Eigentlich geht es nur um deinen Kopf und das, was du glaubst. Der echte Kampf ist nicht um die echte Sachebene, weil die steht fest. Das ist eine sehr interessante Aussage übrigens auch beim Einzug des Volkes Gottes, Volkes Israel, ins gelobte Land. Darfst du ja nicht vergessen, die haben ja nicht in Wirklichkeit 40 Jahre gebraucht, um von Ägypten nach Israel zu wandern. Dann müsstest du echt ziemlich langsam wandern, so weit ist es nämlich gar nicht. Die haben nämlich eigentlich nur, weiß ich nicht, ein Jahr oder was gebraucht und die restlichen Jahre haben sie Umwege gehen müssen und zwar, weißt du warum? Ersten Buch der Könige, nee, stimmt nicht, das ist die falsche Bibelstelle. Das muss Numeri 32,9 sein, aber die Stelle ist die richtige. Numeri 32,9. Sie waren bis zum Traubental hinaufgekommen, hatten das Land gesehen und haben dann den Israeliten den Mut genommen, sodass sie das Land nicht mehr betreten wollten, das der Herr für sie bestimmt hatte. Da ist von den Botschaftern die Rede, also die schicken Botschafter ins Land und die kommen zurück und sagen, Land ist super, aber boah, voll die schrecklichen Riesen gibt's da. Alles Quatsch, ja. Aber das raubt dem Volk den Mut. Und zwar, es ist nicht so, dass sie das Land nicht einnehmen können, sondern der Kampf geht nur um ihr Denken. Auf einmal verlieren sie den Mut. Stell das mal vor. Kann es sein, dass es in deinem Leben, in meinem Leben Länder gibt, Ländereien gibt, Bereiche gibt, wo der Herr eigentlich sagt, das habe ich für dich, aber wir verlieren irgendwann unterwegs den Mut, da hineinzugehen, weil irgendwas mit uns passiert ist und zwar mit unserem Kopf, nicht mit Gottes Mandat, das ist genau gleich geblieben. Okay, ich hoffe, ihr seid jetzt motiviert, genau anzuschauen, wie funktioniert Entmutigung und wie überwinden wir sie. Ich höre ein schallendes Ja. Das ist gut. Also, Dankeschön, sehr ermutigend. So, das ist mal so eine Art Sprechblase. Ja. Es sind im Wesentlichen vier Strategien, wie so das abläuft. Und wir können das wunderbar am Beispiel auch von Nehemia uns anschauen. Und zwar gleich am Anfang. Das Erste, was kommt, also die ganze Sippschaft, die wir gerade schon hatten. Das Erste ist, was ist das für eine Sache, die ihr da macht? Was soll das? Wollt ihr euch etwa gegen den König auflehnen? Wollt ihr euch empören? Das ist ganz witzig. Er arbeitet sogar im Auftrag des Königs. Aber erstmal einfach mal einen falschen Verdacht. Erstmal sagen, warte mal, du machst es ja aus ganz hinterhältigen Motiven. Die erste Strategie von Entmutigung ist die Unterstellung falscher Motive. Und das kann zum Beispiel sein, diese tolle Idee, die du da hast, diese neue Idee, die du aufziehen willst, das machst du ja nur, weil du denkst, du seist was Besseres als wir. Ja, du willst dich ja nur hervortun. Ja, du bist ja nur ein ewiger Nörgler oder du tust es ja nur aus Stolz. Kleine Frage, Von wem kann diese Stimme stammen? Okay, also wer kommt in Frage? Von wem kann sowas kommen? Okay, es kann von anderen Menschen kommen. Ja, es kann direkt vom Feind kommen, vom Teufel. Und es kann auch von uns selber kommen. Und weißt du was? Es ist gerade wurscht. Es läuft das Gleiche raus. Also häufig brauchen wir nicht mal andere Menschen oder einen Teufel, um entmutigt zu sein. Das machen wir selber. Ja? Also diese Stimmen können in uns sein, das ist so ein innerer Kommentator, der schaut dir zu und sagt, tu doch nicht so fromm, das machst du doch nur und bla 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 und redet dir alles madig, kennst du das? Das machen wir oft selber, das ist eine innere Stimme, das ist ein innerer Kommentator und dann gibt es natürlich auch andere Menschen, die das tun und teilweise ist es tatsächlich auch der Feind. Eine der tollsten Geschichten zur Unterstellung falscher Motive, die ich kenne, ist eine aus dem Mittelalter von einem ganz berühmten Prediger und Heiligen, das ist Bernhard von Clairvaux. Der hat große Volksmissionen durchgeführt im Hochmittelalter und ist der Gründer der Zisterzienser, des Zisterzienserordens. Und von dem wird berichtet, dass er so gut predigen konnte, dass einfach die Massen ihm zu Füßen lagen. Es sind auch ganz viele Wunder passiert in seinem Predigtdienst. Ich glaube, man hat zweimal versucht, ihn zum Papst zu machen. Er hat immer abgelehnt und so. Also er war unglaublich einflussreich und hat einmal gepredigt und die Leute sind ihm zu den Füßen gelegen. Und auf einmal hörte er eine Stimme, die sagte, Bernhard, predige noch ein bisschen weiter, dann werden sie dich zum König krönen. Dann hört er auf einmal eine zweite Stimme, die sagt, Bernhard, hör auf zu predigen, du predigst gerade nur noch aus Stolz. Jetzt hat er überlegt, was soll er tun? Soll er weiter predigen oder soll er aufhören? Wäre es ja eigentlich demütiger aufzuhören. Und hat sich umgedreht, so geht die Geschichte, hat gesagt, Teufel, ich habe wegen dir nicht angefangen und für dich höre ich auch nicht auf. Beide Stimmen waren vom Bösen, beide Stimmen waren Unterstellungen von falschen Motiven. Schau, wenn du anfängst, deine Motive bis in die Ewigkeit destillieren zu wollen, fängst du nie mit irgendwas an. Weißt du, wenn man sagen würde, okay, du fängst was Neues an, aber ist da nicht auch vielleicht ein bisschen Stolz mit drin? Dann musst du sagen, na klar, ich bin ein Mensch. Jeder Mensch hat ein bisschen was mit Stolz drin. Das Einzige, was du tun kannst, ist, du kannst den Blick zurück auf den Herrn wenden, aber die Unterstellung falscher Motive ist an sich schon eine Strategie der Entmutigung, weil du da nie an ein Ende kommst. Dann lass uns weiterschauen. Also Nehemia ist standhaft und es geht weiter und als die Feinde hören, dass sie die ersten Fortschritte gemacht haben mit der Mauer, da werden sie wirklich böse und sagten zueinander, was machen diese elenden Juden da? Wollen sie Jerusalem wieder für sich befestigen? Wollen sie Opfer darbringen? Wollen sie es an einem Tag vollenden? Können sie die Steine, die doch ausgeglüht sind, aus dem Schutthaufen zu neuem Leben aufrichten? Und Tobia von Amnon, das ist ein echter Spaßvogel, der neben ihm stand, sagte, lass sie nur bauen, springt ein Fuchs hinauf, dann reißt er ihre Steinmauer nieder. Ja, fantastisch. So, musst du diese Ausdrücke genau anschauen. Ja, das ist ja schon so cool. Er sagt, diese elenden Juden da, ja. Und es ist doch einfach, die Steine sind ausgeglüht. Wollen sie es in einem Tag vollenden? Und springt ein Fuchs darüber, dann fällt es alles ein. Das heißt, diese Stimme der Entmutigung, die sagt eigentlich, du bist lächerlich. Ja? Wer bist du denn schon? Du bist ein Nobody. Das ist übrigens die gleiche Stimme, auf die der Elia reingefallen ist, wenn er sagt, ich bin nicht besser als meine Väter. Weißt du was? Wahrscheinlich stimmt das. Wahrscheinlich war er nicht besser als seine Väter, aber das ist gar nicht der Punkt. Der Herr hat ihn berufen. Er könnte sagen, hey, ich bin nicht besser als meine Väter, aber der Herr hat mich berufen. Wow, Hammer, und jetzt tut er große Sachen durch mich. Aber irgendwo unterwegs hat er angefangen zu glauben, dieses Ding, du bist ja auch nichts. Schau doch mal dich an. Und kennst du, mein Freund, diese Stimme? Schau doch mal dich an. Wer meinst denn du, dass du seist? Du bist doch nur der Seppelmeier aus Unterfinkelsbachens, Rietensheim, Ost. Ja? Und meinst du, sei es was Besonderes und hast es nicht einmal gelernt und hast es auch nicht drauf und schau dich doch an und schau doch mal die anderen an, die sind viel toller und du bist doch eigentlich ein Nobody. Was wollen diese elenden Juden da? Und du bist Nobody und das heißt immer auch, und das, was du tust, ist auch bedeutungslos. Ja? An einer späteren Stelle antwortet der Nehemia auf eindrucksvolle Weise. Er sagt, ich kann gerade nicht kommen, denn ich tue gerade ein großes Werk. Also das Madigreden von dem, wer du bist und von dem, was du tust, ist eine typische Strategie von Entmutigung. Schau mal, die Wahrheit ist, alles Große fängt klein an. Alles, was irgendwann großartig ist, fängt irgendwann total simpel an. Und es gibt immer tausend Gründe, was klein aussieht, zu belächeln und zu sagen, da wird nie was draus. Ne? Aber also alles, was groß ist, war irgendwann klein. Einfach wichtig ist zu lernen, wichtig nicht drauf einzugehen.
Du bist wieder im Spiel, bist wieder im Spiel.
Leon Bichler begrüßt Sie zurück zum Kurs Null auf Radio Horeb und jetzt erklärt Dr. Johannes Hartl, der Gründer des Gebetshauses in Augsburg, weitere Strategien von Entmutigung bzw. von Entmutigern und wie man sie erkennen und damit konstruktiv umgehen kann. Aus seinem Vortrag Nein zur Entmutigung.
Nächste Strategie von Entmutigung, die ist nicht ganz so leicht zu durchschauen, und zwar, als die merken, die Feinde von Nehemia, dass sie ihn nicht so einfach abbringen können, dann greifen sie zu einer anderen Strategie. Und zwar, da ließen Sanballat und Geshem mir sagen, komm, wir wollen uns in Kephirim in der Ebene von Ono treffen. Sie hatten aber Böses gegen mich im Sinn. Ich schickte Boten an sie mit der Antwort, ich arbeite gerade an einem großen Werk, darum kann ich nicht kommen. Das finde ich super. Und zwar, sie schicken sogar dreimal zu ihm. Es ist übrigens schlecht, wenn einer schon sagt, wir treffen uns in der Ebene, oh no. Das ist schon, die Antwort ist schon bedenkliche Sache. Aber es ist interessant. Die wollen nur, dass er aufhört zu bauen. Und jetzt sagen sie, hey, lass uns von Mann zu Mann reden, lass uns mal Geschäfte machen, lass uns mal Business machen. Das sind die Großen, not the big guys, das sind die das Geld haben, lass uns mal reden und sowas. Und sie schicken sogar dreimal zu ihm und jedes Mal antwortet er, nee, ich kann nicht, weil ich bin an einem großen, wichtigen Werk. So wunderbar, der baut gerade erst die Mauer, die ist erst ganz niedrig, er sagt, das ist ein großes Werk. Ihr Lieben, es gibt eine Strategie der Entmutigung, die schwer zu durchschauen ist, weil sie so harmlos aussieht, und die heißt einfach Ablenkung. Und damit meine ich jetzt nicht einfach die normale Ablenkung, mit der man immer zu tun hat, sondern, wenn du dir ehrlich bist, manchmal weißt du, das wäre das Richtige, aber es fühlt sich auch ein bisschen gefährlich an. Und dann flüchtest du dich in eine zweitbeste Wahl, zum Beispiel ins Tal Ono zu gehen und mit irgendwelchen Leuten einen Stuhlkreis zu machen oder irgendeine Gremiensitzung und wir reden mal drüber. Ich will da mal was sagen. Ich kenne das aus meiner eigenen Geschichte. Wenn du wirklich eine Vision hast und wirklich einen Auftrag vom Herrn hast, sobald du anfängst, es zu tun, wirst du tausend andere Angebote bekommen. Willst du nicht lieber was anderes machen? Nee, kannst du bitte was anderes machen? Können wir uns mal treffen und reden? Das ist immer, können wir uns mal treffen und reden? So, und was drauf rausläuft ist, mach irgendwas ein bisschen harmloseres. Aber bau nicht diese Mauer. Komm, mach irgendwas anderes. Und es ist eigentlich nur eine Strategie des Abbringens von dem, was jetzt wirklich wichtig ist. Es kommt einfach nur harmloser daher, sodass wir es nicht sofort durchschauen. Das Doofe ist, wenn du der Entmutigung Raum gibst, gehst du immer große Umwege. Das ist das, was wir, also wenn der ins Tal Ono gehen würde mit denen, dann redet er 3 Jahre mit denen, aber die Mauer wird trotzdem nicht gebaut. Was wir vorher gesehen haben mit dem Einzug ins gelobte Land, das Resultat ist, weil sie sich entmutigen haben lassen, haben sie einfach 38 Jahre lang sind sie im Kreis gegangen. Im Ernst, es gibt Menschen, es gibt sogar geistliche Werke, Gemeinden, alles Mögliche, die das, was der Herr eigentlich gesagt hätte, was sie tun sollen, einfach nicht tun aus Entmutigung oder Angst oder sowas und 38 Jahre im Kreis gehen. Der Herr ist so gnädig, dass er ihnen dann immer wieder Chance um Chance und Bote um Bote auch über den Weg schickt. Aber letztendlich sind es Ablenkungen. Ablenkungen von dem, was wirklich dran wäre, was eigentlich die Vision ist, was eigentlich das Richtige ist. Die letzte Strategie von Entmutigung, die ich euch vorstellen möchte, die ist faszinierend und schwer zu durchschauen. Und zwar gibt es Freunde von Nehemia und die warnen ihn jetzt. Die sagen nämlich, schau mal, sagt, gehen wir zusammen in das Haus Gottes, ins Innere des Tempels und verschließen wir die Türen des Tempels. Denn man wird kommen, um dich zu töten. In der Nacht wird man kommen, um dich zu töten. Ich erwiderte, sollte ein Mann wie ich fliehen? Wer von meinesgleichen würden am Leben bleiben, wenn er den Tempel beträte? Ich gehe nicht hin. Erst einmal diese Idee, wir gehen in den Tempel und sperren uns dort ein, klingt ja fromm. Ja? Aber eigentlich ist es, wir ziehen uns zurück. Und du musst mal schauen, wie sich das anhört. Er sagt, denn Mann wird kommen, um dich zu töten. Irgendjemand bestimmt. In der Nacht wird man kommen, klar. In der Nacht. Ja, wenn Mondfinsternis ist oder keine Ahnung, man wird dich grausam ermorden und sowas. Und eigentlich die Stimme will Nehemia dazu bringen, zieh dich zurück in das, was sicher ist. Ich nenne mal diese Strategie einfach Introversion. Du kennst vielleicht das Wort extrovertiert oder extravertiert, das ist nach außen gewendet. Introversion, das heißt, zieh dich zurück ins kleine, sichere, in dein eigenes, verschanz dich, verbuddel dich. Und ihr Lieben, das Interessante ist, das kann manchmal fromm aussehen. Das sieht fromm aus. Ja, du, wir nehmen uns jetzt mal die nächsten 4 Jahre eine Auszeit und ziehen uns nur zurück in den Tempel und belecken erstmal unsere Wunden und sowas und so. Nicht falsch verstehen, es gibt eine Zeit, sich beim Herrn zu bergen. Es gibt eine Zeit, anzudocken, beim Herrn zur Ruhe zu kommen. Über das werde ich nachher sprechen. Aber es gibt was, was täuschend ähnlich aussieht, aber was anderes ist. Und das ist Introversion, Rückzug nach innen aus Entmutigung. Und das Doofe ist, im Rückzug sind wir nicht sicher. Das bist du auch in einem echten Krieg nicht. Jemand hat das mal herausgefunden, dass diese Waffenrüstung, von der Paulus spricht, ein Brustpanzer, ein Helm, ein Gürtel, Schuhe und Schild hat. Das Einzige, was nicht hat, ist einen Rückenpanzer. Das heißt, wenn du davonläufst, bist du nicht gedeckt. Wirklich, es gibt viele Leute, die instinktiv glauben, wenn ich so ganz feurig mit dem Herrn gehe, wenn ich alles so radikal durchziehe, das ist gefährlich. Und deswegen mache ich ein bisschen low. Ja, ich ziehe mich ein bisschen zurück so, und sei dadurch sicher. Das ist eine große Torheit. Das ist eine große Torheit. Du bist nicht gemacht zum Davonlaufen, nochmal ein paar Wochen mal ruhig zu machen und sich Hilfe zu suchen oder für sich beten zu lassen, heil zu werden, absolut klar. Aber der Lebensstil von Introversion, sei da sehr vorsichtig, ist nicht, was der Herr für dich hat, sondern ist eine Ausgeburt von Entmutigung. Sind diese Stimmen, die kommen, okay, jetzt riskiere ich nichts mehr. Einmal die Finger verbrannt, nie wieder. Ich mache es jetzt irgendwie safe. Wenn du dir die Finger verbrannt hast, dann musst du das wirklich mit dem Herrn und am besten mit Freunden bearbeiten und durchbeten und heil werden an dem Punkt, aber dann zurück ins Rennen. In der Introversion bist du nicht sicher. Nehemia sagt, warte mal, wie kann ich am Leben bleiben, wenn ich mich verstecke? Das klingt erstmal so nett, wir verbarrikadieren uns. Es kann sogar sich fromm anfühlen. Ja, ich bete jetzt nur noch, aber sonst tue ich nichts mehr. Nein, du bist berufen, das zu tun, wozu dein Auftrag besteht, nicht davon zu laufen. Es ist nicht sicher. Ich möchte eine kleine Seitenbemerkung noch loswerden. Über Menschen, die entmutigen. Einfach nur für die von euch, die mal was Neues gewagt haben und in erster Linie dafür kritisiert wurden. Wenn du anschaust, wer diese Gestalten eigentlich sind und von wem der Widerstand kam, siehst du übrigens auch im Buch Esra in Kapitel 4, das ist etwa zur gleichen Zeit spielt es, dann lesen wir, dass es die Samaritaner sind, die Widerstand leisten gegen die Wiederaufbauung Jerusalems. Und die Samaritaner wiederum sind die Nordstämme von Israel, das sind die, die eigentlich im Kompromiss leben. Die haben sich vermischt mit den anderen Völkern, haben auch angefangen, ein bisschen anderen Göttern zu dienen. Und die haben ein Problem damit. Die Samaritaner sind eigentlich Volk Gottes gewesen und hätten die gleiche Berufung gehabt. Weißt du was? Wenn du treu einer Berufung folgst, werden die dich hassen, die gleiche Berufung gehabt hätten und ihr nicht treu waren. Da kann man nicht viel tun. Du kannst nur für die beten und mit einem milden Herzen. Es geht nicht darum, die zu verurteilen. Oh, du Samaritaner. Nein, um das geht's nicht. Aber wenn du was durchziehst, wenn du treu mit was bist, triggerst du was an in Leuten, die eigentlich die gleiche Berufung hätten und das insgeheim wissen und dich insgeheim dafür hassen, weil du ihnen ein lebendiger Vorwurf bist. Und jetzt kommt's, der Herr mutet dir auch das zu. David musste an einem Königshof von Saul dienen. Der war ein total beknackter König, der eigentlich den Ruf hatte, König zu sein, aber ist untreu geworden. Und deswegen hat er David gehasst. Aber der Herr lässt es zu, dass David unter Saul groß wird. Auch das gehört zur Schule. Aber es ist trotzdem wichtig zu wissen. Es liegt nicht immer daran, dass du was falsch machst oder auch nicht, dass es böse Menschen sind. Aber es sind natürliche Dynamiken, die entstehen, wenn einer eigentlich einem Ruf untreu geworden ist. Jetzt das richtig Doofe an Entmutigung. Jetzt haben wir erstmal angeschaut, was Entmutigung ist und wie sie wirkt. Das richtig Doofe an Entmutigung ist, dass sie ansteckt. Ja, sie steckt andere an. So kann es entstehen, dass ganze Familien oder Freundeskreise, ganze Kirchen, ganze Firmen oder auch ganze Nationen beeinflusst sind von einer Decke von Schwermut, einer Decke von Entmutigung. Wir lesen das auf interessante Weise an einer Stelle, wo Gott eigentlich sagt, hey, im Buch Deuteronomium, also im 5. Buch Mose, dass die Listenführer, die zuständig sind, wer kämpft im Volk Israel, die Listenführer sollen zum Kriegsvolk sagen, ist einer unter euch, der sich fürchtet und keinen Mut hat? Er trete weg und kehre nach Hause zurück, damit nicht auch noch seinen Brüdern der Mut genommen wird. Das musst du dir mal tatsächlich auf der Zunge zergehen lassen. Gott spricht hier, ich kann nicht zulassen, dass mein Volk kämpft, ohne Mut zu haben. Ihr Lieben, es ist ein hoher Wert, Nein zur Entmutigung zu sagen. Es ist nicht die Kultur und die Gesinnung und das Klima des Reiches Gottes eigentlich eingeschüchtert und Depri so auf Rückzugsgefechtbasis zu sein. Gott sagt, weißt du was, ich kämpfe in dem Fall lieber mit weniger Leuten, aber nicht mit denen, die mutlos sind. Nicht mit denen, die mutlos sind. Ich spreche übrigens nicht von zaghaften Menschen. Es gibt Menschen, deren große Gabe es ist, auch die Schwachstellen zu sehen, kritische Denker, das ist eine große Gabe, das ist nichts, was ich meine. Ich meine hier einen Geist von Verzagtheit, der unfähig ist, irgendwo mal einen Schritt des Glaubens zu tun und das ist ungut und das ist gefährlich. Das Tragische ist, ja, dass Entmutigung ansteckend ist und dass sich aber entmutigte Leute am liebsten entmutigte Freunde suchen. Ist dir das schon mal aufgefallen? Depri-Leute hängen am liebsten mit Depri-Leuten rum und ja, und das grassiert dann. Aber du musst vorsichtig sein, in dem, was du sprichst, Worte haben Macht, in dem, welchen Spirit du verbreitest, auf einer Organisation, auf einer Kirche, auf einer Gemeinde, auf einer Familie, es ist lähmend, wenn ein Geist von Entmutigung, von Defätismus herrscht. Ja, kann man sich leicht vorstellen, stell dir vor, du bist, es gilt einen Elfmeter zu schießen oder du bist Fußballspieler und du fängst an rumzuerzählen, es wird garantiert nichts, ist schon vorbei das Spiel, ist schon gelaufen. Wenn du so eine Stimmung verbreitest, absolut ätzend, ist tödlich, du behältst deinen Job auch nicht mehr lange. Hier haben sie auch ihren Job nicht lange behalten. Es ist wirklich wichtig, ob wir im Glauben gehen und ob wir lernen, Nein zur Entmutigung zu sagen.
Durch Dr. Johannes Hartl, den wir für seinen Vortrag mit dem Titel Nein zur Entmutigung herzlich danken, haben wir heute gelernt, wie man Entmutigungsfaktoren und entmutigende Absichten von Personen erkennt und entschieden Nein dazu sagt. Wenn Sie effiziente Methoden dazu von Dr. Hartl hören wollen, wie man der Entmutigung effektiv entgegentritt, hören Sie sich seinen Vortrag gerne zu Ende an auf der Seite gebetshaus.org. An Sie einen herzlichen Dank fürs Reinhören und wenn Sie möchten, können Sie diese Folge gerne als CD bestellen bei unserem CD-Dienst kostenfrei ab Montag unter der Rufnummer 08328 921 120. Sie können die Sendung auch als Podcast herunterladen auf horeb.org. Bei Ihnen verabschiedet sich für heute Leon Bichler aus München und ich wünsche Ihnen noch einen gesegneten weiteren Tag.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank, dass Sie unser CD- und Podcast-Angebot in Anspruch nehmen. Wir freuen uns, dass unsere Sendungen auf diese Weise verbreitet werden. Dieser Dienst ist für Sie kostenlos. Für uns ist er allerdings mit einem nicht unerheblichen finanziellen Aufwand verbunden. Deshalb sind wir für jede Spende dankbar. Alle Bankverbindungen unserer Spendenkontos können Sie über unsere Homepage horeb.org unter dem Menüpunkt Spenden einsehen. Dort besteht auch die Möglichkeit, online zu spenden. Natürlich nach den neuesten Sicherheitsstandards. Sie können diese Informationen auch bei unserem Hörerservice unter der Telefonnummer 08328 921 110 erfragen. Ich wiederhole die Rufnummer 08328 921 110. Vergelt's Gott für Ihre Unterstützung. Ihr Pfarrer Kocher.